Barcelona steht vor der Tür und wir haben natürlich die finalen Infos vor dem Rennen für euch. Wetter, alles zu den Flexi-Wings, Deep Dive dazu. Ändert sich vielleicht die Hackordnung? Ferrari-Fans können sich zumindest mal so ein bisschen Hoffnung machen. Dann gibt es auch Optimismus beim Hulk, der fällt ja im Sauber. Und wir haben ein paar verrückte Statistiken für euch. Vollgepackte Sendung. Am Ende gibt es natürlich noch unsere Podiumstipps, die wie immer falsch sind. Und damit sage ich, Dave, lass uns durchstarten.
Yeah, let's go. Und bevor wir losstarten, vielleicht noch eine kleine Meldung erneut. Wenn ihr in Deutschland seid, Formel 1-Fans seid und kein Sky-Abo habt, könnt ihr euch freuen, denn der Spanien Grand Prix wird im Free-TV übertragen. Ihr könnt das Qualifying und das Rennen live anschauen am Sonntag, respektive am Samstag, das Qualifying natürlich. Die Trainings werden nicht übertragen, aber ich denke, die wichtigen Sessions könnt ihr anschauen. Also schaltet gern ein, dann seid ihr da auf jeden Fall am Start.
Tja, vor allem, weil ja Sky jetzt auch noch teurer werden soll. Auch das natürlich ist eine Meldung, die können wir euch am Rande noch sagen. Ich glaube, 10% soll es teurer werden demnächst. Also Halleluja. Schauen wir mal auf andere Prozentzahlen, die uns mehr interessieren und nicht so traurig stimmen.
Die schauen
stimmen
aber auch nicht besser aus irgendwie.
Kommt immer drauf an, wie man das sieht. Also wir sprechen natürlich vom Wetter. Regenwahrscheinlichkeit. Am Freitag, da ist ja freies Training 1 und 2, 0%. Am Samstag dann, wenn es freies Training 3 und Qualifying gibt, dann unter 20%. Und der Sonntag soll absolut staubtrocken werden. 0% Regenwahrscheinlichkeit, aktueller Stand zumindest. Und es soll sich dann je nachdem zwischen 18 bis 31 Grad dann am Wochenende die Temperatur bewegen. Also nicht überraschend für Spanien, Regenrennen wie 96 wird es nicht geben. Das heißt, wenn Hamilton wie Schumacher seinen ersten Ferrari-Sieg dort feiern möchte, dann muss er das im Trockenen wahrscheinlich hinbekommen. So viel dazu und dann würde ich gleich mal sagen, wir schauen mal auf die Flexi-Wings und davor auch so ein bisschen auf die Hackordnung gehen damit, mit dem faktischen Verbot, also es ist ja kein wirkliches Verbot, aber die Flexibilität dieser Front- und Heckflügelelemente, die wird so weit eingeschränkt werden vom Reglement, dass sie sich halt kaum noch bewegen dürfen und dann könnte das ein oder andere Team treffen, Dave, und dementsprechend könnte sich da so ein bisschen was verschieben in der Hackordnung.
Ja, es wird ein wegweisendes Wochenende auf jeden Fall. Wir haben ein Drittel der Saison durch. 8 von 24 Rennen haben wir gesehen. Ab dem 9. Rennen, also pünktlich zum Einläuten der des zweiten Saisondrittels, gibt es eben diese neue technische Direktive. Alle Teams oder beinahe alle Teams werden auch große Upgrades bringen. Ferrari ist da so ein bisschen der Outlier. Sie bringen erst Ende Juni was um den Österreich Grand Prix rum, vielleicht auch erst in Silverstone. Ansonsten werden sehr wahrscheinlich alle anderen Teams das meiste an Pulver schon verschossen haben, wenn es um Upgrades geht. Deswegen werden wir in Barcelona, einer durchaus immer noch repräsentativen Strecke, ein ziemlich klares Bild davon sehen, wie die Kräfteverhältnisse in der Saison 2025 sich gestalten. Ob es dann Verschiebungen geben wird mit dieser neuen technischen Direktive, wird natürlich der größte Punkt sein, auf den wir achten müssen am Wochenende. Ja, kann sein. Vielleicht aber auch nicht, da gehen die Meinungen noch auseinander, selbst die Experten und die Gelehrten und alle Journalisten haben da unterschiedliche Auffassungen dazu, deswegen wird es sehr spannend sein zu beobachten, wie sich das am Ende dann auf der Strecke niederschlägt, aber wer am Sonntag in Barcelona vorne liegt, da können wir von ausgehen, die werden bis Saisonende dann mindestens gut dabei sein. Ferrari mit dem Joker, wie gesagt, kann dann noch alles durcheinander wirbeln. Dann, wenn sie einen Volltreffer landen mit dem großen Upgrades, dann kann es vielleicht ganz nach vorne gehen sogar. Oder zumindest Richtung Podium oder regelmäßige Plätze an der Spitze, Kampf um Siege, das kann schon sein. Aber ich denke, die Hackordnung, so wie wir sie dann am Sonntag in Barcelona sehen, wird wahrscheinlich die sein, die wir dann bis Ende des Jahres auch sehen, oder? Denkst du auch so?
Ja, denke ich auch. Und dementsprechend wollen wir euch jetzt auch mal aufklären, was es dann mit diesen Flexi-Wings eigentlich auf sich hat. Denn sehr großes Thema jetzt, das jetzt an mehreren Rennen auch schon angekündigt wurde, nicht nur eben regeltechnisch, sondern da haben sich schon viele jetzt den Mund fußlich also drüber geredet. Und
die Heckflügelgeschichte ist ja durch im Prinzip, ne? Das wurde ja zum zweiten Rennen schon geändert. Die technische Direktive, um die es jetzt geht, die bezieht sich wirklich ausschließlich auf die Frontflügel, aber die haben ja natürlich Einfluss auf den ganzen Rest des Autos, der dahinter folgt. Also wirklich wichtig und könnte vieles durcheinander wirbeln.
Ja, und die neue Direktive der FIA, die verlangt 30-66% mehr Steifheit auf diesen Frontflügelelementen. Und was heißt das jetzt eigentlich genau? Also auf der einen Seite wirkt sich das natürlich folgendermaßen aus. Die Elemente, die werden bei bestimmten hohen Geschwindigkeiten, gehen die so ein bisschen auseinander und trennen sich voneinander, wodurch dann sozusagen dann der Luftwiderstand geringer wird. Und in den niedrigen Geschwindigkeiten, wenn man sich dann also in Kurven befindet, vor allem in ganz langsamen, dann erhöht sich der Anpressdruck und man ist dann eben auch dementsprechend ein bisschen schneller unterwegs in diesen, ja, scharfen oder langsamen Kurven. Auch in den schnellen Kurven wirkt sich das aus, aber ja, im Detail, was da wie passiert, ist auch von Team zu Team unterschiedlich. Die haben ja ihre Werkstoffingenieure und dementsprechend, also von McLaren sagt man zum Beispiel, dass die eine sehr, sehr gute Lösung haben. Bei Ferrari heißt es, die gehen das Ganze ein bisschen konservativer an und sind deswegen auch nicht so abhängig davon, beziehungsweise werden wahrscheinlich jetzt weniger verlieren dadurch, durch die neue Direktive. Aber es ist nicht nur damit getan, sondern es verändert auch insgesamt jetzt, wenn man das wegnimmt und sich eben diesen neuen Regeln anpasst, die Balance des oder der Autos. Mhm. Also ist ja eigentlich mehr oder weniger jedes Team davon betroffen in gewisser Hinsicht. Dann auch natürlich das Reifenmanagement. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die, das Selbstbewusstsein, auf das Vertrauen der Fahrer aus, dass sie in die Autos haben, ja, wenn da plötzlich das Auto sich anders verhält, vielleicht weniger Grip hat in bestimmten Kurven von bestimmter Art, dann haben die natürlich dann eventuell im schlechtesten Fall weniger Vertrauen eben ans Limit zu gehen oder das Limit zu erreichen. Wird interessant werden, wer da wie am besten sich mit zurechtfinden kann.
Ein großes Problem für die Mannschaften wird auch sein, dass ihre Setup-Philosophie natürlich dann anders ausfallen wird müssen, ja, in Zukunft. Man konnte bisher gewissermaßen beides haben, also hohen Abtrieb in zumindest langsamen und mittelschnellen Kurven, weil sich da die Flügel noch nicht verbogen haben, aber auch eine hohe Spitzengeschwindigkeit und wenig Luftwiderstand auf den Geraden, ja. Also man hatte super Topspeed und viel Abtrieb. Das ist eigentlich ein Paradoxon, ja. Das wird jetzt anders sein. Also man wird sich viel mehr auf eine Seite schlagen müssen und sich entscheiden müssen. Mag ich lieber viel Abtrieb haben, um in den Kurven schnell zu sein, oder ist Topspeed da auf der Strecke wichtiger? Dann muss man die Flügel einfach flacher stellen, weil man sie nicht darauf verlassen kann, dass die sich von alleine dann dahin biegen, wo man sie gerne hätte vom Abtriebsniveau. Ja. Eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ihr wisst es, ihr habt sich auch 100-mal schon gehört, man kann diese ganzen aerodynamischen Anbauteile nicht 100% steif machen, weil die dann einfach bei einer gewissen Belastung einfach abfallen würden. Ja. Die müssen schon gewissermaßen nachgeben und ein bisschen Spiel haben. Das ist physikalisch so vorgegeben, aber eben wann und wie sehr sie sich verbiegen, das ist halt die hohe Kunst. Und da haben die ganzen schlauen Köpfe in der Formel 1 ja sehr viel Hirnschmalz reingesteckt und da wirklich sehr kreative Lösungen gefunden. Und die FIA regelt dann immer so ein bisschen nach. Das ist aber alles ein altes Spielchen im Prinzip. Ja. Das existiert mehr oder weniger schon so lange, wie es Flügelelemente an Formel-1-Autos gibt. Spätestens seit den 1990er Jahren sind Flexi-Wings definitiv ein Dauerthema. Ist jetzt aktuell nur wieder ein bisschen hochgekocht, weil eben, ja, unter anderem McLaren da sehr clever vorgegangen ist und weil natürlich mindestens eine Mannschaft, wahrscheinlich auch mehrere, ja, lautstark dagegen gewettert haben und da unfaire Vorteile vermuten. Deswegen viele Klarstellungen und jetzt eben technische Direktiven, das übliche Instrumentarium der Regelhüter.
Ja. Und jetzt wird es auch spannend, welche Teams da sozusagen jetzt davon profitieren oder eben nicht. Mhm. Oder wo es jetzt erstmal ein bisschen sozusagen Rückschritte geben wird. Denn auf der einen Seite, wir hatten es in der letzten Episode gesagt, Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, sagt, dass er eigentlich erwartet, dass Ferrari eventuell ein bisschen davon profitieren wird, weil die eben nicht ganz so all-in gegangen sind wie die anderen, was Flexi-Wings angeht. Mhm. Jetzt gibt es aber noch ein paar andere Faktoren, die vielleicht auch sogar dagegen sprechen. Also, denn Mercedes und McLaren, also das Mercedes-Werksteam und McLaren-Mercedes, haben vergleichsweise viel profitiert von ihren Flexi-Wings vorne dran. Also Mercedes war da auch eins der ersten Teams, das da so richtig was damit angefangen hat. Und die haben aber gleichzeitig auch sehr stabile Heckeigenschaften sozusagen und ich bin jetzt kein Experte, was Formel 1 Engineering angeht, aber was ist, was man sagt, ist, dass die beiden dementsprechend auch Kandidaten sind, die mit diesen neuen Regeln gut zurechtkommen werden, weil das Auto insgesamt relativ gutmütig ist. Ferrari und Red Bull wiederum, Dave, die haben grundsätzlich mal Autos entwickelt, die sehr, sehr scharf sozusagen auf die Front abgestimmt sind und da sehr reaktionsfreudig sind, sage ich mal. Da wirkt sich das stärker aus, ja. Also da oder könnte sich stärker auswirken und zwar auf die Balance. Das heißt also im Klartext, dass eben sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda und Max Verstappen dann vielleicht, wenn es schlecht läuft, Autos haben, die dann wesentlich bockiger sind. Gerade beim Red Bull wäre das natürlich schlecht, weil das letzte Update natürlich erst seit zwei Rennen auch dafür gesorgt hat, dass das Auto sich viel, viel besser fahren lässt. Mhm. Jetzt könnte es sein, dass man wieder zurückfällt. Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten.
Ja, also Verstappen und Leclerc sind zwei Fahrer, die sehr aggressiv einlenken. Deswegen mögen die halt eine Vorderachse, die da auch sehr mitgeht, ja, die da sehr beweglich ist und sofort reagiert. Keine Trägheit, sondern ne, wirklich einfach Instant Reaction sozusagen. Deswegen ist ja der Red Bull vor allem so spitz zu fahren, weil dann die ganze Fahrzeugbalance sekundär ist, ja, Hauptsache die Front lenkt sofort ein, wenn der Verstappen dann irgendwie am Lenkrad dreht und den Rest, den fängt er dann schon ein mit seinem ganzen Fahrkönnen. Das können andere Piloten halt weniger gut und deswegen haben wir die ganzen Probleme. Und du hast jetzt schon ganz richtig angesprochen, die Flexibilität der Frontflügel wirkt sich auch auf die gesamte Fahrzeugbalance aus natürlich, ne? Und könnte eben diese Balance jetzt total verschieben, wenn man jetzt beim Setup, wie ich gerade erklärt habe, einen Kompromiss eingehen muss, dass man ja mit ein bisschen weniger Abtrieb an der Front fährt, weil man irgendwie nicht so viel Topspeed opfern kann auf einer bestimmten Strecke, dann tun sich Piloten wie Leclerc und Verstappen dann vielleicht schwerer, weil das Auto dann ne, nicht sofort einlenkt, sondern vielleicht ein bisschen verzögert, bisschen untersteuern drin ist oder so. Das mag Verstappen zum Beispiel da überhaupt nicht. Aber das sind dann die Kompromisse, die man eingehen muss und man muss dann versuchen, durch andere Fahrzeugeinstellungen wieder dahin zu kommen, dass die Front trotzdem, obwohl man weniger Flügel fährt, trotzdem scharf einlenkt. Also große, große Fragezeichen, ja, viele knifflige Aufgaben für Piloten und Ingenieure, die es da zu lösen gibt. Es ist wirklich viel komplexer und vielschichtiger, dieses Thema, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint, ja. Und wir erinnern uns, die Änderung, die da vorliegt, ist, die Frontflügelelemente, also die Flaps, dürfen sich bei einer Belastung X, das ist der Vier natürlich bekannt mit wie viel Kilo oder Newton, glaube ich, sind es in dem Fall, da die Belastungen stattfinden, die dürfen sich jetzt nicht mehr um 15, sondern um 10 Millimeter verbiegen. Also eigentlich lächerlich wenig, ja, für so einen Otto-Normalverbraucher, aber diese kleine Änderung kann unheimlich große Konsequenzen haben für ja, das komplette Auto.
Und damit machen wir jetzt einen harten Cut, würde ich sagen. springen mal noch zu den letzten paar News-Schnipseln, bevor wir dann unsere Podiumsvorhersagen machen.
Wir haben schöne Sachen dabei.
Ja, also was ich jetzt zum Beispiel ganz interessant finde, ist, der Hulk, Nico Hülkenberg, ist tatsächlich relativ guter Dinge, was das Audi F1-Projekt betrifft, also sauber. Steam, wo aktuell eben für fährt, das wird ja nächstes Jahr das Audi-Werksteam und da sagt er, das Team, das für den 26er-Wagen zuständig ist, die entwickeln jetzt schon mit Vollgas und war unter anderem er schon seit ein paar Monaten eingebunden, um abzusichern, dass das alles passt und unter anderem Simulator und so weiter und so fort. Also das scheint ihm aber soweit alles ganz gut zu gefallen. Man muss auch gar nicht so weit vorblicken auf 2026, denn es sind einige Updates für den Sauber im Gepäck, wenn es für das Team nach Barcelona geht. Zum Beispiel neue Unterboden, Dave, und auch neue Teile am Auto selber, also sozusagen an der Verkleidung, Bodywork-Teile, die dann dementsprechend auch die Aerodynamik optimieren sollen. Also er spricht da tatsächlich auch von ein paar Zehnteln eventuell, die dabei rausspringen könnten und das ist aus seiner Sicht auch nötig, um regelmäßig um Punkte kämpfen zu können. Manchmal sind sie ja nah dran, ein paar Pünktchen, 6, um genau zu sein, haben sie ja schon auf dem Konto. Deutlich mehr als letzte Saison, aber das soll natürlich noch besser werden. Vor allem, weil man als Audi dann nächstes Jahr natürlich auch viel, viel größere Ambitionen haben wird. Und zu einem Überfluss oder um es abzurunden, gibt es sogar noch eine Sonderlackierung. Die sieht aber, finde ich, aus auch irgendwie wie immer. Also so wirklich ein bisschen mehr schwarz, ein bisschen mehr grün irgendwie und das war es dann auch. Also gute Nachrichten auf jeden Fall für alle, die es im Halk halten und mit sauber. Ja,
die Lackierung ist wieder mal gar nicht so besonders. Und er hat natürlich recht, wenn er sagt, dass da ein paar Zehntel her müssen. Aber ich habe ja schon gesagt, alle Teams werden Upgrades bringen. Das kommt dann drauf an, wie viel man gefunden hat in Relation zu den direkten Konkurrenten natürlich, wenn man denn den Sprung nach vorne machen möchte. Wir drücken im Halk auf jeden Fall die Daumen, ja, jetzt für die Saison 25 und natürlich auch fürs nächste Jahr, wenn Audi dann am Start ist. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickeln wird. Eine weitere Meldung ist, wir haben mal wieder eine große Kooperation. Ihr habt schon gehört oder ihr wisst Bescheid natürlich, dass die Formel 1 mit Lego zusammenarbeitet. Da gibt es ja schon einen ganzen Haufen Sets. Ihr habt das irre Lego-Autorennen gesehen in Miami, ja. Übrigens, die allerletzte Runde auf einer Formel 1-Strecke von Jack Doohan fand ausgerechnet in diesem Lego-Auto statt. Beim Rennen in Miami ist er dann nur eine Kurve weit gekommen und dann war seine Formel 1-Karriere erstmal beendet. Finstere Geschichte. Aber darum soll es nicht gehen. Ihr habt auch gehört davon, dass die Formel 1 künftig mit Disney zusammenarbeiten wird ab der nächsten Saison. Und jetzt gibt es einen dritten riesigen Deal, PepsiCo, also das Unternehmen hinter Pepsi und dazu gehören noch etliche andere Marken, hat jetzt auch einen Vertrag mit der Formel 1 abgeschlossen. Bis einschließlich 2030 wird man da ja in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Also bekannt ist schon, dass Gatorade, das ist eine Untermarke von Pepsi, zum Beispiel offizieller Getränkesponsor bei den US-Rennen werden soll. All solche Geschichten, also uns erwarten da die wildesten Produkt-Crossovers wahrscheinlich und vielleicht noch ein paar schräge Aktionen, so wie das Lego-Rennen. Das wäre doch cool. Ja.
Jetzt kommen ein paar schräge Statistiken noch. Und zwar fangen wir mal an mit einer kuriosen Statistik zu Max Verstappen. Und wenn die so weitergeht, dann wird er auf jeden Fall aufs Podium fahren. Denn in den letzten 14 Rennen ist er immer abwechselnd. Podium, kein Podium, Podium, kein Podium. Und das ist schon ganz lustig. Also
14 Rennen lang, das muss man erstmal schaffen, ne? Nicht schlecht.
Ja, also mal schauen, ob diese Serie so weitergeht. Also er muss es dann eben mindestens Platz 3 im Rennen in Barcelona schaffen. Dann hält die Serie, denn in Monaco war er eben nicht auf dem Podium. Auch wenn er bis kurz vor Ende geführt hat, aber dann musste er dann Boxenstopp machen. Ja, und dann gibt's auch noch mal was Interessantes. Die letzten 9 Sieger des Spanien Grand Prix in Barcelona.
Komplett wild. Ja. Die haben exakt 2 Nachnamen. Entweder Hamilton oder Verstappen. Also seit 2016, seit dem ersten Sieg von Max Verstappen übrigens, haben in Barcelona nur die beiden gewonnen.
Wäre natürlich nett, wenn Hamilton Erster und Verstappen Zweiter wird, dann würden nämlich diese 2 Serien auch weitergehen. ja, schauen wir mal. Und er hätte die Parallele zu Michael Schumacher geschafft, was natürlich auch irgendwo Legendenstatus dann hätte.
Das Ferrari-Wunschdenken, ich sehe schon. Es gibt aber noch eine ganz andere schräge Statistik tatsächlich. Bis zum Sieg von Max Verstappen gab es in 10 Jahren in Barcelona 10 unterschiedliche Sieger. Also das komplette Gegenteil, ja. Wir hatten dabei 2016, ne? Klangvolle Namen. Mhm. 2007 hat Felipe Massa gewonnen. Dazwischen Vettel mal gewonnen. Alonso, der unvergessliche Pastor Maldonado, hat auch mal gewonnen. Also wirklich total schräg. Erst 10 unterschiedliche Sieger in 10 Rennen und dann 2 Sieger in den nächsten 9 Rennen. Ja, mal schauen, in welche Richtung es dieses Jahr in Barcelona geht und inwiefern wir jetzt da vielleicht ein bisschen irgendwas jinxen können oder irgendwas drehen können, das erfahrt ihr natürlich jetzt in unseren garantiert falschen Podiumstipps. Magst du anfangen, mein Lieber?
Ich fange gerne an und ich würde mir natürlich einen Hamilton-Sieg wünschen, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Ich mach's jetzt mal ein bisschen verrückter. Ich fand's übrigens cool. Es hieß ja in den Kommentaren letztens bei uns, jetzt haben wir einmal getippt, dass Norris nicht Erster wird und dann wird er Erster. Mhm. Also dementsprechend werden wir es jetzt wahrscheinlich verbocken.
Deswegen meine ich ja nicht, dass wir es jinxen jetzt. Ha.
Genau, aber ich sag jetzt trotzdem, Norris gewinnt, denn der ist momentan in guter Form. Ich sag, Hamilton wird Zweiter, Verstappen Dritter. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht dran, aber das ist jetzt meine Vorhersage.
Nicht schlecht. Ich sehe es gar nicht so anders. Ich sehe eine Wiederauferstehung von George Russell. Er wird es wieder aufs Podium schaffen. Ich erwarte tatsächlich, und da kann man jetzt vielleicht ein bisschen vorgreifen, kein allzu besonders spannendes Wochenende, muss man natürlich sagen. Wahrscheinlich wird es wieder eine Prozession in Barcelona und kein sonderlich verrücktes Rennen. Und ich denke, unter normalen Umständen haben die Mercedes gute Chancen. George Russell kann da eine gute Rolle spielen, wird Dritter meiner Meinung nach. Auf Rang 2 landet Max Verstappen und auch ich denke, Lando Norris gewinnt das Ding. Das Momentum spricht gerade für ihn und vielleicht noch eine kleine Statistik aus meiner Tasche, aus meinem Ärmel, aus meinem kurzen hier. Seit 1991 fahren wir in Barcelona. Es gab 34 Rennen bisher und von diesen 34 Rennen wurden 31 von der Pole Position gewonnen. Im gleichen Zeitraum, seit 91, wurden in Monaco, wo die Pole Position ja als das höchste Gut überhaupt gilt, nur 30 Rennen von der Pole gewonnen. Also statistisch ist die Pole in Barcelona noch wichtiger. Ah, schräg.
Schauen wir mal. Gut, dann lasst uns eure Podiumsvorhersagen gerne in den Kommentaren da. Wir unterhalten uns immer gerne mit euch und sagt auch gerne, was ihr zu den anderen Themen haltet. Bleibt uns treu. Wir wünschen euch viel Vorfreude auf den Grand Prix am Wochenende und dann hören wir uns danach mit den Fahrernoten und den Highlights natürlich wie immer. Ja. Bleibt auf jeden Fall dran für viele News. Wir arbeiten so viel möglich für euch auf und jetzt...
Deswegen sehen wir immer so müde aus.
So sieht's aus, ja. Bis zum nächsten Mal.
Gut, ciao.